Ja, zunächst herzlichen Glückwunsch zu eurem Gemeinschaftsjubiläum, 25 Jahre. Das ist ja schon so eine Etappe. Ein bisschen habe ich die auch punktuell immer mal mitbekommen. Euer Thema hat mich inspiriert, das auch ein bisschen zu behandeln. Ihr habt ja jetzt für dieses Quartal der Ausblick auf Jesus, in Klammern Zukunftsperspektiven. Eigentlich wollte ich noch das Lied singen lassen, Schönster Herr Jesu, aber ich habe gehört, das wäre nicht mehr so bekannt. So ein schöner alter Choral, der die Schönheit dieser Welt beschreibt, die Schönheit der Schöpfung, der Natur und dann immer die Schönheit Jesu herausstellt. Ich habe den in Remscheid oft singen lassen und dann sagte mir schon mal jemand, ha, so ein schönes Lied, kannst du die vierte Strophe nicht weglassen, die heißt Schön sind die Blumen. Schön sind die Menschen, und dann kommt's. Sie müssen sterben, müssen verderben. Doch Jesus bleibt in Ewigkeit. Aber da war wohl die Strophe, sie müssen sterben, müssen verderben. Das ist ja, wenn man das vielleicht so mitten im Sommer singt, fast wie so ein Stilbruch. Aber doch Jesus bleibt in Ewigkeit. Es geht um die Perspektive der Ewigkeit. Und darum geht's auch in dem Bibeltext heute. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Dieser Text zeigt etwas von dieser Spannung der Vergänglichkeit und von der Perspektive der Ewigkeit. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum, so schreibt der Apostel Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich denke, dieser kurze Bibelabschnitt gibt uns eine Perspektive, Ewigkeit. Er hilft uns, unsere oft leidvolle Ewigkeit mit der ewigen Herrlichkeit zu verbinden. Ich erkenne drei nüchterne und ermutigende Gedanken in diesen Versen. Der erste Gedanke, die Vergänglichkeit nicht verdrängen. Ich staune immer wieder neu, wie nüchtern die Bibel ist. Auch hier, die Bibel hilft uns, die Realität zu sehen, wie sie wirklich ist. Und Tatsache ist, der äußere Mensch verfällt. Und wir merken auch, wie wahr die alten Choräle sind und bleiben. Schön sind die Menschen in der Jugend, sie müssen sterben, sie müssen verderben. Der äußere Mensch verfällt, oder wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. So ist es, unser Körper wird aufgerieben. Mit der Geburt ist der Todeskeim gelegt. Jemand hat dazu einmal treffend gesagt, wir befinden uns nicht auf einer aufsteigenden Kurve, sondern auf einem absteigenden Ast. Das zu kapieren, ist biblische Nüchternheit. Aber diese biblische Nüchternheit trifft auf einen Zeitgeist, der das nicht akzeptieren will. Unser Zeitgeist ist ganz anders. Der Modemacher Wolfgang Job sagte vor Jahren mal in einem Interview, es kommt heute alles darauf an, jung zu sein, schlank zu sein und schön zu sein. Also mit jung sein ist nichts mehr bei mir, mit schlank sein wird wohl auch nichts mehr. Naja, und schön sein, ne, ist Geschmackssache. Aber das ist unser Zeitgeist, jung sein, schön sein, fit sein. Also nichts gegen Fitness. Also ich bin übrigens letzte Woche auch noch Fahrrad gefahren. Bei uns ist nicht ganz so steil im Ostwestfalen, je nachdem wo. Aber ich habe mir jetzt so eine Strecke ausgesucht. 25 Kilometer, also kein E-Bike, richtig noch getrampelt. Also hin und wieder tue ich auch was für die Gesundheit. Darum geht es nicht. Aber das, was wir erleben, dieser ist ja fast ein Wahn, dieser Fitnesskult, dieser Schönheitskult, das ist, was viele Menschen prägt. Und da ist die Bibel sehr nüchtern. Übrigens habe ich mal jetzt gelesen, wir Menschen bauen zellbiologisch schon vom 25. Lebensjahr an ab. Ich glaube, die meisten von uns sind über 25, die Kinder sind ja raus. Also ab dem 25. Lebensjahr bauen wir zellbiologisch ab. Und ich sah auch neulich eine Werbung für Hautpflege, man höre und staune, für Hautpflege ab 25. Und dann stand da drunter, mit etwa 25 Jahren sollte man erste Anti-Aging-Maßnahmen in Betracht ziehen. Anti-Aging heißt ja Anti, also gegen Aging, gegen das Alter oder Altwerden. Gegen das Alter, da lebt eine ganze Industrie von Anti-Aging, gegen das Alter. Die Bibel ist ja ganz nüchtern. Und Paulus gibt diesem Zeitgeist, der übrigens auch zu seiner Zeit schon gerade in der griechischen, römischen Umwelt vorhanden war, eine glatte Absage. Auch dort war der Körperkult nahezu anbetungswürdig, die Schönheit war Leitkultur, Sportlichkeit wurde und wird bis heute nahezu vergöttert. Und Paulus stellt sich gegen die ganze Welt und sagt, unser äußerer Mensch verfällt. Und das Verfallsdatum ist schon aufgedruckt. Vielleicht nicht so sichtbar wie beim Joghurtbecher, wo man nachgucken kann, wie lange kann ich den noch essen. Das Verfallsdatum ist aufgedruckt. Obwohl wir das nicht so wahrhaben wollen. Ich war neulich noch auf dem 80. Geburtstag, dann gibt es ja so lustige Gedichte, ist ja auch nicht verkehrt. Dann gab es so ein Gedicht, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Dann wurde dem Geburtstagskind gesagt, so, und jetzt kommst du ins knackige Alter. Es knackt mal hier und es knackt mal da und so. Gut, ich habe nichts gegen Humor. Aber mir gefällt eigentlich besser, was ich von einem alten Prediger mal gehört habe. Da war ich noch ein bisschen jünger und der war noch älter, als ich heute bin. Der war so über 80. Und der sprach das ja auch an, dass man, das hier und da knackt und dass einfach die Gebrechen sich im Alter einstellen. Und der sagt aber, und das hat mir gefallen, das sind alles Grüße aus der Ewigkeit. Grüße aus der Ewigkeit. Ich denke, das ist doch die Perspektive, die wir haben. Die soll doch nicht nur da stehen. Der Ausblick auf Jesus und auf die Herrlichkeit bei ihm. Auch, und das sage ich gerade den Eltern unter uns, ich werde auch nächsten Monat 70. Ich bin dankbar, mir geht es eigentlich noch so, aber eben, nicht, knackt auch mal hier und da und so. Aber da müssen wir jetzt nicht jammern, sondern das sind alles Grüße aus der Ewigkeit. Und eigentlich soll uns das helfen, diesen Blick zu behalten. Die Vergänglichkeit nicht verdrängen, sondern die Realität richtig zu sehen. Paulus sagt, Trübsal, also Bedrängnis, sei zeitlich und leicht. Wenn dieses Wort stimmt, dann müssen Teile der Arzneimittelindustrie ja akute Absatzschwierigkeiten bekommen. Wenn das alles leicht ist, Leiden soll leicht sein, wörtlich heißt es sogar leicht zu tragen. Es sieht so aus, als spräche hier ein Träumer. Wie kommt Paulus dazu, das zu schreiben? Die Trübsal sei leicht. Gehört er vielleicht zu den Menschen, denen ein glückliches und leichtes Lebensschicksal beschieden ist? Aber dann ist er doch wohl nicht gerade dazu berufen, über Trübsal, Leid und Trauer zu reden. Oder gehört er zu den Ausnahmen, die es ja auch gibt, die so widerstandsfähig sind, die die Härte des Lebens besser verkraften als andere? Jedenfalls klingt das Wort des Paulus, wenn man zunächst so hört, also ein bisschen leichtfertig und rücksichtslos. Die Trübsal ist zeitlich und leicht. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass Paulus, ich glaube, dass er mit uns allen mithalten kann, ja, das uns wesentlich übertrifft an Leiden und Schwierigkeiten. Paulus hat, glaube ich, alles durchgemacht, was man so durchmachen kann. Er kannte in seinem Leben und gerade auch in seinem Dienst für Jesus Folter, Gefängnis, Hunger, auch Enttäuschung an Menschen. Er spricht einmal von falschen Brüdern, unter denen er gelitten hat. Falsche Brüder. Also, der kannte alles. Krankheit, Dauerschmerzen, chronische Schmerzen. Und er war auch einmal in einer Situation, wo er am Rande des Selbstmords war. Gerade am Anfang des 2. Korintherbriefs schreibt es, es ging ihm so, dass wir am Leben verzagten. Also Paulus müsste eigentlich den Druck des Leidens kennen. Und wir stellen fest, hier spricht kein Träumer, sondern ein Experte, der wusste, was Leid, Bedrängnis und Trübsal ist. Aber dem Strom von Leiden und Sterben kann sich keiner entziehen. lassen wir uns von Paulus heute Morgen mal zeigen, wie wir gegen diesen Strom leben können. Und damit bin ich schon beim zweiten Gedanken. Das erste, also die Vergänglichkeit nicht verdrängen. Und das zweite, auf die Ewigkeit hinleben, auf die ewige Herrlichkeit hinleben. Er hat die Realität, die Wirklichkeit der Herrlichkeit vor Augen. Im griechischen Urtext heißt es, unsere Stelle eigentlich wörtlich übersetzt, die augenblickliche und leicht zu tragende Bedrängnis schafft eine überschwängliche, ewige Schwere der Herrlichkeit. Das ist ein seltsames Deutsch, gibt aber einen ungemein wichtigen Tatbestand wieder. Paulus stellt fest, die Bedrängnis ist leicht und die Herrlichkeit ist schwer. Aber es ist in Wirklichkeit nicht umgekehrt, wenn Christen von der Herrlichkeit reden, wenn sie überhaupt davon reden. Dann klingt das so meistens blass, theoretisch. Herrlichkeit schwebt oft wie so ein Luftballon, hat keine Bodenhaftung, so meinen wir. Dagegen die Bedrängnis, das Leiden, wie Blei erdrückt es alle Freude und dass es vielleicht vorübergeht, ist doch in der Gegenwart kein Trost, oder? Wie ist es denn nun richtig mit der Zuordnung? Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist, was ist Herrlichkeit? Die Antwort der Bibel ist klar. Herrlichkeit ist eine Eigenschaft, ja, das Wesen Gottes. Das Hebräische bezeichnen sie als Kabod, Yahweh, das heißt also die Schwere der Majestät Gottes. Paulus hat als Israelit diese Bedeutung im Ohr, auch wenn er hier diesen Brief ja in Griechisch schreibt. Die Herrlichkeit Gottes hat Schwere in sich, starke Bodenhaftung. Aber wie kommt jetzt diese Herrlichkeit Gottes zu uns? Wie ist es zu erklären, dass Herrlichkeit eine derartige Wirkung in unserem Leben bekommen kann? Jesus Christus hat sie vom Himmel auf die Erde gebracht, hat Kontakt zwischen der jenseitigen Herrlichkeit des himmlischen Vaters und den menschlichen Trübsalen hergestellt. Ja, in Christus ist Gottes Herrlichkeit Mensch geworden, sodass die Menschen, die Christus begegnet sind, nachher sagen konnten, wie zum Beispiel der Evangelist Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Die gesagt, ach, wir sahen einen tollen Mann und wir sahen Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Aber diese Herrlichkeit Christi war auf der Erde so zugedeckt, dass auch das andere gilt, was der Prophet Jesaja in Kapitel 53 schon angedeutet hat. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. So über die Maßen geheimnisvoll sind in Christus Gottes Herrlichkeit und die menschliche Trübsal eins geworden. Paulus kennt den Auferstandenen und deshalb wagt er es zu sagen, dessen Herrlichkeit wiegt so schwer, dass alle Bedrängnis vergleichsweise leicht ist. Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, mich darauf vorbereitet habe, fiel mir ein Erlebnis aus meiner Kindheit ein. Ich war vielleicht so 12, 13, ich spielte gerne Blockflöte, das einzige Instrument, das ich lernen konnte. Klavierunterricht reicht das Geld der Eltern nicht. Zu Hause hatten wir eine kleine Wohnung, da fiel allen mein Gepiepse auf den Wecker. Und da bin ich so mit 12, 13 Jahren, dachte so, also vielleicht war das schon eine diakonische Ader, aber es war auch ein bisschen egoistisch. Zu Hause wollten die nicht, dass ich immer flöte. Freut. Und damals, ja, das war so ungefähr 1960 rum, 61, da kriege ich schon mal 50 Pfennig oder Schokolade und so. Also, ich will jetzt gar nicht so meine diakonische Art herausstellen. Also das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, mit 12, 13 Jahren, Sonntagnachmittags im Altersheim Blockflöte gespielt. Und da war auch eine alte, gelähmte Frau aus der Gemeinde da, die habe ich dann besucht. Und ich bin ja in der Gemeinde aufgewachsen, habe auch schon als Kind gern die Bibel gelesen und war auch eigentlich in der Bibel relativ kundig. Und das fiel mir heute oder jetzt bei der Vorbereitung ein. Und dann habe ich dieser alten, gelähmten Frau ein Wort aus Römer 8, 18 gelesen, das so ähnlich ist wie unser Predigttext. Also mich das überlege ich mit 12, 13 Jahren. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich meine, stimmt, steht in der Bibel, wobei ich als 12, 13-Jähriger war das vielleicht so ein bisschen gewagt, das fiel mir jetzt noch ein. Aber Paulus tut das, weil er den Auferstandenen im Blick hat. Sagt er, diese Leiden fallen, so schwer und so schlimm sie sind, und der wusste, wovon er redete, aber die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit Jesu Christi, die an uns offenbart werden soll. Also ich habe kein Recht, wir sollten vielleicht nicht so direkt zu Leiden gehen, sondern alles nicht so schlimm, ne? Im Himmel soll es besser werden. Aber ich denke, einmal sollten wir selbst diesen Blick, diese Zukunftsperspektive gewinnen, diesen Aufblick auf Jesus. Und dieser Aufblick auf Jesus, denke ich, kann dann auch gerade in schwierigen Situationen, in Leid und Krankheit helfen, manches einzuordnen und zu relativieren. Gegen alle Trübsal und den Sog der Traurigkeit hilft uns nur die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit Gottes in Jesus im Blick zu nehmen und auch im Blick zu behalten. Die ist uns verloren gegangen. Ich hörte in diesen Tagen einen Vortrag eines Theologen, da ging es um Spiritualität, auch gerade in unserer, man nennt es ja heute, säkularisierten Gesellschaft, wo man gar nicht mehr nach Gott fragte. Und da brachte er einen schönen Vergleich. Früher wurden die Leute ja gar nicht so alt wie heute, aber manche wurden vielleicht sogar nur 30, aber die wurden alle, sagen wir mal, 30, 40 plus Ewigkeit. Aber heute werden die nur 90 und dann kommt nichts mehr. Und deshalb ist unsere Zeit und unsere Gesellschaft so verrückt. Und auch manche Alte, die meinen, die müssen noch alles abklappern. Es gibt ja so ein Buch für Senioren, 100 Orte, die du noch gesehen haben musst, bevor du stirbst. Ne? Manche sind richtig, ich habe nichts gegen Reisen, die machen richtig Hektik, eine Reise nach der anderen oder so, weil man meint, es gibt nur noch dieses Leben. Das ist, wenn wir die Perspektive der Ewigkeit verlieren, dann sehen wir nur noch unsere Schmerzen. Oder wenn es uns noch gut geht, dann müssen wir noch eine Reise machen, solange wir das noch können. Als wäre dieses Leben alles. Paulus hilft uns, die Ewigkeit, die Perspektive der Herrlichkeit im Blick zu behalten. Und er sagt ja, wir sind Leute, die auf das Unsichtbare sehen. Die Perspektive der Ewigkeit bewahrt uns davor, nur das Sichtbare zu sehen. Das klingt zwar ein bisschen paradox, nur das Sichtbare zu sehen. Natürlich sehen wir, haben wir vorhin das schöne Beispiel mit den vielen Brillen gehabt, wir sehen nur, was wir vor Augen haben, das Sichtbare. Aber Paulus fordert uns auf, das Unsichtbare zu sehen. Der Hebräerbrief, der beschreibt übrigens den Glauben so. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann erläutert er das am Beispiel des Mose. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Das ist die Schwierigkeit unseres Glaubens, dass wir Jesus nicht sehen, aber dass wir uns an ihn halten, als ob wir ihn sehen. Glauben ist ein mutiges Vorwärtsgehen, weil ich mir mehr Eindruck machen lasse von dem lebendigen Gott, von seiner Kraft und von seiner Herrlichkeit, als von den Tyrannen wie damals bei Mose, dem Pharao oder den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir heute erleben. Paulus weist auf eine ganz einfache Tatsache hin. Alles, was wir sehen, und sei es noch so gewaltig, ist vergänglich. Wir alle leben im Gefängnis der vergehenden Sichtbarkeit. Der auferstandene Jesus, der ist nicht eingesperrt in diese Todeswelt. Er ist nicht mehr an einem bestimmten Ort oder an einem bestimmten Zeitpunkt gefesselt. Gottes Wirklichkeit übersteigt unsere sichtbaren Dimensionen des Vergehens. Sie ist deshalb nicht weniger real, sondern im Gegenteil. Das ist die wirkliche Realität, die unsichtbare Welt Gottes. Alles, was uns so beeindruckt, kennen ja den Slogan, mein Haus, mein Auto, mein Boot, und sei es noch so schön und noch so groß, das ist alles vergänglich. Alles, was uns so beeindruckt, wird eines Tages verschwunden sein. Wehe dem, der sein Herz an das Sichtbare hängt. Die uns unsichtbare Wirklichkeit des Auferstandenen, die ist ewig und sichtbar. Und das ist grundrichtig. Deshalb kann Paulus sagen, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und das Wort sehen ist eigentlich viel zu blass. Hier steht im Griechischen ein Wort, das so viel heißt wie auf das Ziel blicken, auf ein Ziel blicken. Und darum geht es, dass wir bei allen Herausforderungen dieses Lebens und meinetwegen auch bei allen Freuden, vielleicht sagt einer, ich habe ja gerade keine Trübsal, ist auch schön. Und wir dürfen uns auch des Lebens freuen. Aber allem Freud oder auch bei allem Leid, dass wir das Ziel im Auge behalten und den Blick für das Wesentliche behalten. Marie Schmalenbach war eine Pfarrfrau in ungefähr in der Gegend, wo ich jetzt lebe, im Landkreis Herford, in der Nähe von Löhne, Mennighöfen. Ihr Mann war Theodor Schmalenbach, ein Erweckungsprediger. Es gab ja so ähnlich wie hier so im Bergischen Land Siegerland auch in der Ecke Minden-Ravensberger Land eine Erweckung im 19. Jahrhundert. Und ihr Mann war da auch wesentlich beteiligt. Und von dieser Marie Schmalenbach gibt es ein Lied, das zumindest die Älteren hoffentlich noch unter uns kennen, aber auch ein eigentlich zeitloses Lied. Das heißt, brich herein, heller Schein, selger Ewigkeit. Da geht es auch darum, dass die Ewigkeit in unser Leben hineinleuchtet. Hier ist Müh morgens früh und des Abends spät, Angst davon, die Augen sprechen, Not davon, die Herzen brechen. Und dann sagt sie in der vierten Strophe, Ewigkeit in die Zeit. Leuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine, und das Große groß erscheine. Ich denke, diesen Vers sollte man auswendig können. Den könnte man sich öfter mal als kurzes Stoßgebet merken im Laufe des Tages. Ewigkeit in die Zeit. Leuchte hell herein, dass mir werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Ich denke, dieser Vers und dieses Gebet kann uns helfen, diese Perspektive zu bewahren, das Vergängliche nicht verdrängen, auf die Ewigkeit hinlegen und drittens ganz praktisch täglich neue Kraft empfangen. Was Fitnessclubs, Körper, Kultur und Jugendwahn nie leisten können, erfährt der Mensch, der diesen Blick auf die Ewigkeit vollzieht. Der kann dann auch mit Paulus sagen, wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch, wer ist das, der innere Mensch? Meine Seele? Mein guter Kern? Mein unverwüstliches Naturell? Nein, das alles ist dem Verfall unterworfen. Leib und Seele können verschmachten, sagt der Psalm. Der innere Mensch, der ist uns nicht angeboren, er muss in uns hineingeboren werden durch die Wiedergeburt. So nennt das Jesus. Eine neue Schöpfung, so beschreibt es Paulus. Jesus Christus auferstand nicht nur aus dem Grab in einen neuen Leib hinauf zu Gott, er aufersteht auch in die hinein, die sich ihm öffnen und von ihm die Vergebung ihrer Schuld erbitten. Er kommt zu denen, zu jedem von uns, auch heute Morgen, er klopft an unsere Tür und er sagt, wenn ihr die Tür auftut, bei dem will ich einkehren. Und dann erschafft er dieses neue Leben, diesen inneren Menschen. Und dieser innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Während unser äußerer Mensch täglich altert. Ich werde auch nächsten Monat 70, ne, wir werden alle älter. Aber während unser äußerer Mensch täglich altert, wird der innere täglich mit Lebenskraft aus Gottes neuer Welt erneuert. Und die Lebenskraft von Gott erhalten wir nicht auf einmal. Es gibt ja heute so bei manchen Krankheiten so Depotspritzen. Die halten dann so für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, oder je nachdem, was es da so gibt. Manche meinen auch, ich muss zu irgendeiner bestimmten Konferenz fahren, dann habe ich so eine Depotspritze für ein halbes Jahr. Nee, der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Und das geschieht durch das Gespräch mit Gott, durch sein Wort. Das, was wir vielleicht im Kindergottesdienst und in der Kinderstunde gelernt haben, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Der innere Mensch verhindert auch nicht den Verfall unseres äußeren Menschen, dass wir deshalb nicht mutlos und nicht lebensmüde werden, dass wir nicht in Jammern, sondern täglich neu Kraft bekommen, durchhalten können, ja sogar Gott loben können, wie wir es im ersten Lied getan haben, in dir ist Freude, in allem Leide, weil eben die zeitliche Trübsal nicht ins Gewicht fällt angesichts der Herrlichkeit bei Jesus, auf die wir zugehen. Amen. Wir singen miteinander.